Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Leute, so schnell geht's. Das Viertelfinale ist rum und die vier Teilnehmer fürs Halbfinale stehen fest. Wer es geworden ist, dazu gleich mehr. Des Weiteren werden wir ab heute auch über die bevorstehende Bundesliga-Saison sprechen.
Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Wie in der vergangenen Woche ja schon angesprochen, werden wir heute auch ein bisschen auf die Transferaktivitäten in der Bundesliga schauen. Und mit dabei sind natürlich auch meine Podcast-Kollegen Tobi und Fabi.
Hallo Sören, schönen Grüß nach Oldenburg.
Hallo.
Ja, bevor wir auf die Bundesliga schauen, habt ihr euch sicherlich auch intensiv noch mit der laufenden Europameisterschaft beschäftigt. Wie war da so euer Fazit beim Spiel Schweiz gegen Spanien?
Unterm Strich steht eine ziemlich spannende Partie bis hin zum Elfmeterschießen. Die Spanier größtenteils eigentlich die feldüberlegene Mannschaft. Die Schweiz hat alles wieder rausgehauen. Und alles in allem aber ein verdientes Weiterkommen, würde ich jetzt sagen, für die Spanier. Auch wenn man auf die Statistiken guckt ein bisschen, also allein das Schussverhältnis von 28:8 für die Spanier spricht, glaube ich, auch Bände, genauso wie der Ballbesitz von 72:28% für die Spanier.
Gut, dann halte ich jetzt mal volle Breitseite dagegen, weil für mich genau die Spanier den gleichen Fehler ein Stück weit gemacht haben, wie schon im Spiel zuvor gegen Kroatien. Sie haben dann wieder den Ausgleich bekommen. Die Statistik, die du gerade eben genannt hast, die kannst vollkommen in die Ecke kloppen, weil für mich einfach die spielentscheidende Szene, dann welche Minute, wer hat es zur Hand? 75, 76. Eine rote Karte, die für mich letztendlich eigentlich das Spiel schon vor dem Elfmeterschießen hätte entscheiden müssen, weil alles, was danach kam, war viel Ballbesitz, war natürlich die Spanier mit den Torabschlüssen, mit den Chancen, dass die Statistik absolut pro Spanien geht, das ist keine Überraschung. Und ich glaube, da wirst du mir jetzt im Nachhinein nach deiner Aussage auch zugeben, dass das so der Fall ist. Außerdem passt es ein Stück weit eben auch zur Spielweise der Spanier, wie in der Gruppenphase mit viel Ballbesitz, was mit einem Mann Überzahl einfach dann auch nochmal sich viel, viel deutlicher dann letztendlich auf dem Platz widerspiegelt. Und was dann einfach für mich das ist, was ich den Spaniern schon beim letzten Spiel gegen die Kroaten war es, ein Stück weit abgesprochen habe, ist dann einfach auch dieses letzte Stückchen, was es dann für mich Spanien oder was für mich Spanien zu einem Titelaspiranten macht, weil letztendlich auch das wieder für mich viel zu wenig waren. Weil abgesehen von Ballbesitz und ein paar Torabschlüssen kam für mich nicht viel raus und meines Erachtens sogar noch vom Verlauf her sogar ein bisschen glücklich dann auch noch im Elfmeterschießen weitergekommen. Also für mich war das bei Weitem nicht so überragend, wie das vielleicht jetzt von dem einen oder anderen von euch.
Okay, bei der Statistik gebe ich dir natürlich recht. Klar hat das natürlich dann natürlich weiter ausgeufert bezüglich der sämtlichen Statistiken, die in die Höhe geschossen sind. Was ich eventuell noch mit reinnehmen würde, war der frühe Wechsel von Vargas für Embolo. Embolo, glaube ich, mit einer Muskelverletzung oder so. Ich denke, wenn der auch ein bisschen länger auf dem Feld gestanden hätte, hätte die spanische Abwehr auch ein bisschen mehr zu tun bekommen. Und die Spanier haben in der ersten Verlängerung auch einige gute Chancen noch gehabt. Die waren auf jeden Fall bemüht, nicht unbedingt ins Elfmeterschießen zu kommen. Wollten das schon vorher klar machen, aber gut, sollte nicht sein. Unterm Strich hat die Schweiz alles gegeben, alles wieder rausgehauen, wie davor schon gegen Frankreich. Ja, ein bisschen Glück auf der Schweizer Seite, wären sie vielleicht da auch nochmal weitergekommen.
Ja, ich glaube nach wie vor, jetzt müssen wir definitiv, bevor wir jetzt mit Glück und allem Möglichen anfangen, definitiv auch die rote Karte besprechen. Es war zu einem Zeitpunkt, da geht es in die Crunch-Time und dann gibt es eine rote Karte, die für mich, wenn ich ehrlich bin, vor dem Fernseher keine rote Karte war. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Letztendlich gab es, ich weiß nicht, ob es auf ARD oder ZDF lief, wer weiß das noch? Weiß es jemand?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo es genau
Auf
lief.
jeden Fall gab es, glaube ich, Gräfe, der als Experte hinzugeschaltet wurde, der dann meinte, grundsätzlich sind Schiedsrichter angehalten, eben bei sowas auch Rot zu geben. Und der Video Assist oder VAR hat in dem Fall nicht eingegriffen, weil es keine komplett spielentscheidende oder falsche Entscheidung ist. Und da frage ich mich dann letztendlich schon, inwiefern das ganze Ding dann noch Sinn macht. Weil dann schickt doch ihn, den Schiri, zumindest einmal noch raus und sage ihm, er soll sich die Szene nochmal selber anschauen in Zeitlupe, weil ich gebe euch, oder ich gehe davon aus, dass wenn er die Szene nochmal sieht in Zeitlupe, dass er definitiv die rote Karte nicht gibt, oder?
Ja, absolut. Also da erwarte ich dann auch auf, gerade in so einem Spiel, wo jede Situation irgendwie spielentscheidend sein kann, auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und dafür ist ja auch der Videoassistent da, um oder der Bildschirm dann außen auch da, um doch mal sich die Szene anzugucken. Und also das war schon auch mit dem Spiel entscheidend, keine Frage.
Und jeder, der mal selber eine Grätsche angesetzt hat, da war das, die Grätsche kam von der Seite. Die Sohle war in dem Sinne nicht offen, dass er direkt auf den Knöchel oder aufs Schienbein hält. Er spielt ja auch noch den Ball und beim Reinrutschen rasiert er halt noch den Spieler mit weg. Das passiert dann halt bei der Grätsche. Also eine gelbe Karte wäre okay gewesen, braucht man nicht überreden, aber rot auf jeden Fall überzogen gewesen.
Was ist eure Einschätzung für die Spanier jetzt zum Halbfinale?
Also ich glaube, dass es für die Spanier, ich weiß nicht, ob sie da ihr komplettes Passspiel, was sie bis jetzt die ganzen 5 Spiele durchgezogen haben, gegen die Italiener überhaupt so aufziehen können. Ich gehe davon aus, dass die Italiener auch, ja, oder die Italiener verfallen wieder in ihr altes Spiel und stellen sich auch hinten rein und lassen die Spanier machen. Glaube ich allerdings nicht, weil sie bis jetzt alle Spiele ziemlich offensiv angegangen haben und immer nur mal vereinzelt, sich ein bisschen hinten verschanzt haben. Ich gehe davon aus, dass die Spanier ziemlich früh anlaufen werden jetzt am Dienstag.
Ja, würde ich auch sehen, weil die Italiener sind unglaublich zweikampfstark und die werden sich definitiv nicht so herspielen lassen wie der ein oder andere Gegner der Spanier. Also das wird für Spanien ein komplett anderes Spiel werden.
Also, auch wenn mich jetzt alle Spanier nicht mehr gut finden, wahrscheinlich, falls es jemand gibt, der aus Spanien kommt und uns hört, aber ich sage, die Spanier hatten die ganze Europameisterschaft schon Glück mit den Gegnern. Beziehungsweise noch wirklich kaum gefordert worden, jetzt auch von der Qualität her in den K.O.-Spielen. Jetzt im Halbfinale geht es auf das erste große Kaliber und da wird für mich absolut Endstation sein.
Ja, ich glaube, da sind wir dann auch alle einer Meinung. Italien weiterhin auch wahrscheinlich für Sören immer noch der absolute Top-Favorit auf den Titel.
Absolut.
Die ja danach am Abendspiel auch eine ziemlich, also für mich war es erstmal vorab eins, also mit das beste Spiel eigentlich der bisherigen Europameisterschaft. Vom Tempo, vom Spielverlauf her, vom taktischen her. Super Spiel und am Ende den Belgiern ein bisschen die Puste ausgegangen, Fabi. Da hatten wir, glaube ich, die letzte, du hattest das, glaube ich, angesprochen, dass zum Ende immer ein bisschen die Luft knapp wird bei den Belgiern.
Also ich kann hier eigentlich nur sagen, dass es mit den Belgern genauso kam, ein Stück weit, wie wir es prognostiziert haben. Ich für meinen Teil war immer so, dass ich die Belgier als sehr gut eingeschätzt habe. Allerdings hatte ich auch die paar Male, über die Belgier geredet haben, immer wieder gesagt, dass es für mich in der Spitze dann nicht reichen wird. Und letzte Woche hat sich's auch ein Stück weit angedeutet. Für mich eine Mannschaft, die 2-1 hinten liegt im Viertelfinale, eher im Viertelfinale, die dann die letzten 15, 20 Minuten für mich zumindest gefühlt nichts mehr nach vorne ausrichten kann, ein Stück weit einfach platt wirkte, trotz Wechselmöglichkeiten. Für mich dann einfach auch ja, ein gerechtes Ausscheiden, wobei man dann natürlich auch niemals das schmälern darf, was die Italiener da letztendlich auch defensiv dann am Ende auf den Platz bringen. Das ist nämlich auch eine Qualität, die musst du auch erstmal haben und du musst es dem Gegner erstmal so schwer machen können. Und von mir eher oder von meiner Seite aus war das dann letztendlich einfach auch so, wie es kommen musste. Die Italiener gehen weiter und die Belgier scheiden einfach aus, weil es am Ende sowohl körperlich als auch von der Qualität her gegen den Top-Gegner nicht reicht.
Ja, eigentlich schon perfekt analysiert. Ich glaube, die Abwehrarbeit der Italiener über das gesamte Turnier überragend. Chiellini wieder zurückgekommen. Ja, unglaublicher Spieler in dem Alter noch. Und klar, bei den Belgiern muss man sagen, diese vermeintliche goldene Generation schon wieder nicht im Finale. Das ist schon ja auch ein Zeichen eigentlich, dass dieses hochgelobte Belgien dann, wenn es drauf ankommt, eben nicht eine Top-Mannschaft schlagen kann.
Ich sag mal, die Chancen zwischendurch, also die Belgier hatten ja ihre Chancen, wo sie wirklich teilweise ein bisschen Pech hatten. Ich denke da gerade an die zweite Halbzeit, wo Lukaku, der macht, glaube ich, bei dieser Szene, wenn er von 10 macht er da 9 Stück rein und bei dem Spiel ist halt noch, glaube ich, der Oberschenkel von Spinazzola noch im Weg. Und kurz vor Schluss war auch noch eine Riesenmöglichkeit. Donnarumma hatte jetzt auch bei dem Spiel deutlich mehr zu tun als die Spiele davor.
Jetzt meine Frage an euch, wo du den Namen nennst. Also wir sind es ja wirklich die letzten Jahre immer gewohnt gewesen, immer wirklich Weltklasse-Torhüter irgendwo zu haben. Und ich glaube, das kann man auch so sagen, auch in der Quantität. Also das heißt, es gab wirklich in Europa oder auf der Welt immer 4, 5, 6 Torhüter. Wie hoch und wie gut schätzt ihr Donnarumma ein?
Das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, weil er hat im Prinzip ja relativ wenig Champions League-Erfahrung, also dieses Niveau auf diesem internationalen Top-Niveau. Das wird man jetzt sehen, wie stark er wirklich ist, wenn er jetzt bei PSG in Champions League spielt. Das wird wirklich spannend. Das ist klar, jetzt ein Turnier, da ist er natürlich auch viel geschützt worden durch seine Innenverteidiger, die schon einiges weggearbeitet haben. Das wird echt eine spannende Frage sein, ob da jetzt wirklich ein neuer Weltklasse-Torhüter bei rauskommt. Ganz spannend.
Also für mich ist das definitiv einer der kommenden, über Jahre gesehenen Top-Torhüter überhaupt. Da waren auch wieder ein, zwei Szenen bei. Ich erinnere mich an eine Szene, wo er ist ja auch 2 Meter groß, Donnarumma. Innerhalb von kürzester Zeit, wie schnell er unten in der Ecke war, das ist ja bei der Körpergröße auch nicht immer so einfach. Und klar, kannst du das auf dem Niveau verlangen, sicher. Aber der strahlt eine Ruhe aus und ziemlich souverän auch.
Ja, ich glaube, die Frage nach Konstanz ist entscheidend. Ne? Wenn man Neuer sieht, wenn man Buffon sieht, Casillas früher, Neuer, Kahn, ja, die haben ja über Jahre hinweg auf diesem Niveau einfach top gehalten. Ja? Und das wird wirklich die Frage sein, ob Donnarumma ähnlich da so in diese Fußstapfen von Buffon eintreten kann.
Also ich bin bei mir ist es immer so ein Torhüter, der hat, oder bei mir ist es immer ein Gefühl, ob ein Torhüter wirklich ja, Weltklasse ist oder eben nicht. Also das merkt man an vielen Kleinigkeiten. Ich bin von ihm noch nicht überzeugt. Also da müsste ich, so wie Sören ein Stück weit angesprochen hat, einfach auch mehrere Spiele auf absolutem Top-Niveau sehen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Mir kommt es eben nur so vor, dass er jetzt im Moment das erste Mal so unabhängig oder außerhalb von Italien, sagen wir mal so, wirklich im Spotlight steht, zeigen muss, was er dann letztendlich kann. Der Rückhalt sein muss auch für die Italiener. Und ich bin wirklich gespannt, was er für einen Weg geht, speziell jetzt nach seinem Wechsel.
Meint ihr denn, er hat mit dem Transfer jetzt nach Paris für seine Entwicklung einen Rückschritt gemacht?
Ja, würde ich schon sagen. Im Prinzip wird er nur in der Champions League gefordert sein. Die Liga ist jetzt nicht so qualitätsmäßig top. Also ich glaube schon, dass da natürlich ist der Torwartmarkt da ein bisschen begrenzt natürlich auch. Die Plätze sind begrenzt. Aber ich glaube schon, dass er vielleicht bei Mailand, wo es ja jetzt auch bergauf geht, eigentlich hätte verlängern sollen.
Ja, aber du spielst ja mit AC Mailand nie wirklich in der Spitze Europas mit, würde ich jetzt mal behaupten. Oder liege ich jetzt da ganz weit von der
Ja, das ist die
Realität?
Frage, wie sich das da weiterentwickelt beim AC, ne? Beim
Ja,
AC
aber du
Mailand.
musst ja mindestens noch 2, 3, 4 Jahre. Also da fehlt's zur absoluten Spitze in Europa, ist der Kader meines Erachtens auch nicht gut genug. Also da sprechen wir schon nochmal von einer anderen Stufe, auf dem AC Mailand steht, oder, Tobi?
Ja, dass AC Mailand noch 2, 3 Jahre brauchen wird, um konstant wieder auch in der Champions League mitzumischen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und dass Donnarumma nicht innerhalb von Italien wechselt, sprich nach Juve, das hätte ziemlich viel böses Blut gegeben. Und er hat auch schon den einen oder anderen Besuch da, glaube ich, von den Ultras bekommen. so dass quasi ein Wechsel ins Ausland die einzige
Ja,
Alternative
wobei, guck
letztendlich
dir
für ihn war.
Buffon an, der macht diesen Schritt einmal. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es vor 112 Jahren oder wann auch immer er gewechselt ist, damals war, aber
Damals von Parma,
genau,
ja.
aber der hat diesen Schritt einmal gemacht und meines Erachtens ist er die Legende schlechthin, die es im italienischen Fußball eigentlich die letzten Jahre gab und vielleicht jetzt auch geben wird. Du musst den Schritt einmal machen. Gut, letztendlich, er hat sich für Paris entschieden, mit Sicherheit auch ein absoluter Top-Club in Europa. Also da hat er auch nichts falsch gemacht. Und wenn er, sag ich mal, wenn alles normal läuft, dann wird er auch ein paar Pokale sich auf seine Vita schreiben dürfen in den nächsten Jahren. Es gibt, glaube ich, auch Schlimmeres für den Fußballer oder auch für den Torhüter, oder?
Ja, also am Finanziellen würde es auch in Paris, glaube ich, nicht scheitern. Und von daher, glaube ich, hat er noch den einen oder anderen guten Abwehrspieler, der wohl auch auf dem Weg nach Paris ist. Also das wird eine ziemlich interessante, da können wir bestimmt in den nächsten Wochen auch mal drüber sprechen, eine ziemlich interessante Mannschaft nächstes Jahr in Paris sein.
Ich habe nur eine Frage abschließend, vielleicht zu dem Spiel, also zumindest von meiner Seite aus, die muss mir einer von euch beiden beantworten. Bei den Statistiken kann ich finden, dass die Italiener bei den Zweikämpfen viel schlechter waren als die Belgier, mit nur 42%.
Bin ich auch drüber gestolpert, über die Statistik, wundert mich auch ein bisschen. Habe ich vom optischen her, vom Spiel her überhaupt nicht den Eindruck gehabt. Ich weiß nicht, wo die Zweikampfquote herkommt bei den Belgiern. Sicherlich haben die sich ordentlich reingehauen. Aber ich hatte mir das Mittelfeld mal angeguckt von Verratti und Jorginho im Vergleich zu Witzel und wer war dann noch im Mittelfeld bei den Belgiern? Thielemans.
Telemans.
Da waren Verratti und Jorginho teilweise mit über 65%, nee, Moment, wie viel waren es? Die hatten weit über 60%, 65% Zweikampfquote und Witzel und so lagen deutlich drunter. Also, das kann nur die Abwehr gewesen sein, wahrscheinlich der Belgier, die da ordentlich was rausgerissen hat.
Ja, dann kommt es jetzt zum Showdown, oder? Am Dienstag.
Am Dienstag, richtig. Richtig. Ich wollte noch eine Szene ansprechen, dass 1-0 der Italiener. Vertonghen kriegt den Ball ja hinten nicht richtig rausgespielt, springt ihm, glaube ich, auch ein bisschen vom Fuß weg. Und Verratti erobert den Ball und spielt den Ball wieder zu Barella. Barella steht mit dem Rücken zum Tor, drei Spieler um ihn rum. Also, wie das Tor fallen kann, ich glaube, wird jeder Trainer verrückt werden, wenn so ein Tor gegen drei Verteidiger fällt, oder? War zwar eine schnelle Drehung, aber darf so nicht passieren, oder? Ich weiß nicht, ob ihr die Szene noch vor Augen habt.
Ich wünsche mir, dass es unser Italien-Fan jetzt analysiert.
Ja, ich habe die Szene nicht mehr so vor Augen, aber ich glaube, wenn man Barella über das gesamte Turnier irgendwie beobachtet hat, der ist schon offensiv auch enorm dribbelstark, auch oder ballsicher. Aber klar, du hast es angesprochen, das Defensivverhalten der Belgier war da sicherlich nicht optimal.
Okay, gut. Und dann noch die letzte Szene. Ich meine, da gehen, glaube ich, unsere Meinungen auch ein bisschen auseinander, denke ich mal. Die Elfmeterszene kurz vorm Halbzeitpfiff. Der Schubser, der zum Elfmeter führt. Elfmeter oder kein Elfmeter? Fabi, du als alter Verteidiger. Hättest auch noch den Schubser mitgegeben, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Die Frage ist nur, wie beantwortest du so eine Frage? Die Frage kann ich eigentlich zurückstellen. Beantwortest du sie so, wie es die Regeln sind? Wann darf der VAR eingreifen? Wann pfeifst du Elfmeter? Bla bla bla. Oder beurteilst du sie aus Sicht eines Fußballers? Und das sind nämlich für mich zwei Paar verschiedene Schuhe. Oder wie das Sprichwort auch immer heißen mag. Aber le letztendlich ist das ist genau der springende Punkt. Also für mich eigentlich kein Elfmeter. Aus Fußballersicht einfach nein.
Gut, ich hätte auch keinen Elfmeter gegeben. Die Argumentation natürlich, dass oben das Stoßen mit entscheidend ist, dass er umkippt. Ich meine, ist glaube ich auch ein Fliegengewicht, da sind wir uns glaube ich auch alle einig. Nimmt er dankend an, war eine Einladung, aber einem italienischen Verteidiger darf sowas eigentlich aus Erfahrung her nicht passieren. War ein bisschen unglücklich angestellt.
Hat er trotzdem nicht
Hat
gereicht,
nicht gereicht, richtig.
letztendlich. Für mich auch dann am Ende einfach auf das Spiel sehr gefreut und mir vor allem gegen Ende hinzu viel mehr erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ein Spieler ist mir bei dem Spiel aber auch wieder ein bisschen untergegangen. War, glaube ich, allgemein nicht so seine Europameisterschaft. Kevin de Bruyne konnte auch bei dem Spiel, war bemüht, aber konnte da auch nicht wirklich dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Zweikampfquote, also der spielt in der Premier League Kevin De Bruyne und bei dem Spiel 25% Zweikampfquote und auch nur 50 Ballkontakte. Also entweder die Italiener ihn sehr gut aus dem Spiel genommen oder einfach komplett vom Spiel isoliert, oder?
Ja, ich glaube, das liegt an zwei Dingen. Also, du hast schon angesprochen, die gegnerischen Mannschaften haben sich natürlich auch auf De Bruyne komplett eingestellt, haben ihn aus dem Spiel genommen. Und vielleicht der entscheidende Grund ist, dass er vielleicht nicht fit ist. Also, diese Gesichtsverletzung muss da wirklich Spuren hinterlassen haben. Und das, also aus meiner Sicht hat das auch daran gelegen, dass De Bruyne nicht seine Topleistung abrufen konnte.
Ja, wobei ich jetzt ehrlicherweise erstaunt bin. Ich sehe es ähnlich wie ihr. Im Kicker hat er beispielsweise trotzdem eine der besten Noten bekommen aller Belgier. Aber ich glaube, das ist ein Mix aus allem. Ich glaube auch ein Stück weit einfach die Art und Weise, wie er ins Turnier starten musste, mit eben der Verletzung, die er mitgebracht hat aus dem Champions League-Finale. Und jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, wie es ist, mit einem Handicap auf dem Platz zu stehen. Das spürst du nicht in jeder Situation oder in jeder Sekunde, aber dann vielleicht hin und wieder in der entscheidenden. Und du bist dann eben einen Tick vorsichtiger oder du denkst dann vielleicht auch mal drüber nach. Es mag mit Sicherheit vielleicht auch ein Grund gewesen sein. Und letztendlich würde ich aber dieses Ausscheiden an dem Abend nicht unbedingt großartig mit ihm oder an ihm festmachen, sondern ich glaube, da gibt es ein paar andere Gründe für die schwerwiegender sind, definitiv.
Abschließende Frage noch zum Abschluss. Katar-Weltmeisterschaft, meint ihr letzter Großangriff, was heißt Großangriff, aber letzte Möglichkeit für die Belgier oder jetzt bei dieser Europameisterschaft endgültig vertan?
Ich glaube nicht mehr dran, dass da was, nee, glaube ich nicht mehr, dass da noch mal so ein Titel möglich sein wird.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass sich an der Mannschaft vielleicht ändern sich ein, zwei Positionen, aber der Rest, der wird so auch 2022 in Katar an den Start gehen. Aber die Vorzeichen werden sich nicht ändern. Für mich reicht es dann einfach auch nicht mehr. Und von daher, nö. Oder nein. Ganz einfach. Keine Chance.
Ich denke auch, die drei Verteidiger hinten, die werden auch ausgetauscht werden. Und ja, schade eigentlich. Hätte man eigentlich Belgien mal gegönnt, aber tja, macht man nichts. Kommen wir zum dritten Viertelfinalspiel. Die Tschechen gegen Dänemark. Ja, die Dänen weiterhin auf der Welle des Erfolges. Das Erfolgsmärchen geht weiter, würde ich sagen.
Ja, absolute, wie nennt man das, Cinderella-Story, glaube ich, mit diesem ersten Gruppenspiel, was ja irgendwie alle so ein bisschen, uns alle, glaube ich, hat das zu Fans gemacht von Dänemark und seitdem ist diese Euphorie einfach da. Und ja, ich glaube jetzt England, klar, das ist ja jetzt dann der Halbfinalgegner. Das wird auch nochmal ein Spiel, wo sie alles geben werden. Und warum soll die Reise nicht bis zum Finale gehen? Also wenn sie so auftreten jetzt wie gegen Tschechien, warum nicht?
Alles in allem eigentlich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. So habe ich es zumindest gesehen. Den Dänen hat es natürlich in die Karten gespielt. Die frühe Führung nach dem Kopfballtor von Thomas Delaney aus 11 Metern, was für mich auch unglaublich ist, wie da die Zuteilung ist im 16er, kommt er ja komplett frei zum Kopfball. Und ja, die Tschechen nicht wirklich große Abschlussmöglichkeiten gehabt. Zwei, drei Stück waren mal zwischendurch dabei. Aber nach vorne hin haben die Dänen dann das 2-0 nachgelegt durch einen wirklichen Traumpass mit dem Außenriss. Also Franz Beckenbauer Gedächtnis, würde ich sagen, von Vermaelen auf Dolberg. Dänemark verdient weiter dann bei dem Spiel, würde ich sagen.
Ja, ich würde es so ausdrücken, ein Stück weit Geschenk angenommen. Jetzt die Dänen einfach, wenn man sich das mal vor Augen hält, im Halbfinale. Für mich bitte nicht falsch verstehen, aber auch ein Stück weit einfach auch, ja, wie sagt man da, begünstigt auch durch den Weg, den sie bis dato hatten. Den muss man aber auch erstmal so. Ja, runterspielen, sage ich jetzt mal, mit Wales und jetzt eben auch Tschechien. Ich glaube, am Ende ist es dann nochmal ja, eng geworden, weil die Tschechen es geschafft haben, was ich allerdings auch, und ich gehe mal davon aus, dass es bei beiden von euch ähnlich ist. Der frühe Treffer der Tschechen in der zweiten Halbzeit dem Spiel auch zumindest die Spannung sofort wieder zurückgebracht hat. Das fand ich eigentlich so für uns als neutrale Zuschauer zumindest ganz wichtig. Ich fand auch, dass die Tschechen sich in der zweiten Halbzeit oder im Laufe der zweiten Halbzeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch wirklich extrem steigern konnten und auch wirklich ich das Gefühl hatte, dass sie alles reinwerfen. Letztendlich hat es zum Ausgleich hat's, nicht mehr gereicht. Für die Dänen geht der Traum in Erfüllung, an den wahrscheinlich nach dem ersten Spiel gegen Finnland und der 0-1-Niederlage, glaube ich, war es, keiner mehr gewagt hat zu träumen oder gewagt hätte zu träumen. Letztendlich, ich habe es gerade eben schon angesprochen, basierend oder ein Stück weit begünstigt, auch durch den Spielplan, stehen sie jetzt im EM-Halbfinale. Und jetzt kannst du davon reden, letztendlich schaffen sie wirklich eine Überraschung oder eben nicht. Und jetzt hast du die Engländer vor der Brust. Und da werden wir mit Sicherheit auch noch mal gleich vielleicht noch mal ein Stück weit mehr drauf eingehen. Und jetzt kommt es drauf an. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es die Dänen schaffen, alles, was sie an Emotionen und auch Wind sich letztendlich gesammelt haben und auf der Welle, auf der sie jetzt ein Stück weit schwimmen, ob sie das auch gegen die Engländer wirklich auf den Platz bringen, das ist die spannende Frage.
Richtig, ich glaube, die Engländer schwimmen auf einer noch höheren Euphoriewelle momentan, gerade da durch Wembley. Souveräner 4-0-Erfolg gegen die Ukraine am Abendspiel. Harry Kane, doppelter Torschütze. Da ist der Knoten dann beim Deutschlandspiel wohl geplatzt. Überraschung in der Anfangsformation: die Engländer mit Sancho und Mount, der nach Corona-Infektion wieder zurück ist. Wie habt ihr denn die Engländer gesehen? Deutlich, also was heißt deutlich, aber auf jeden Fall offensiver als die Spiele davor. Taktisch hatten sie auch umgestellt, von der Fünferkette weg, wieder zurück zur Viererkette. Sah aber soweit auch ziemlich gut aus, oder?
Ja, Jadon Sancho ist ja auch wieder jetzt reingerückt in die Startelf, war ja auch lange Zeit irgendwie gar nicht berücksichtigt worden, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Aber was mich so bei dem Spiel beschäftigt hat, wenn ich den souveränen Auftritt jetzt der Engländer mir angesehen habe, ist eigentlich, dass die deutsche Mannschaft im Prinzip den Weg, den England jetzt noch vor sich hat oder mit dem Ukraine-Spiel hatte, dass wir eigentlich echt einen einfachen Weg ins Finale gehabt hätten. Und das hat mich eher mehr beschäftigt als dieser souveräne Auftritt der Engländer.
Also, und ich kann da nur, ich möchte da gar nicht so viel rein. Für mich, ich bin ja schon verwundert, dass ich noch keinem oder noch kein Ukraine-Trikot bekommen habe von irgendjemandem Offiziellen aus der Ukraine, nachdem ich die ja versucht habe, schon vor der EM relativ stark zu reden. Letztendlich haben sie es ins Viertelfinale geschafft und wie gesagt, aber gestern oder bei dem Spiel hat man ja deutlich gesehen, da liegen einfach Klassen zwischen. Deswegen würde ich dieses 4-0 der Engländer, ich würde versuchen, auch wenn ich Southgate wäre, ein Stück weit da auf die Euphoriebremse zu drücken, weil letztendlich ist es so, wie Sören auch gesagt hat, der Weg, der ist schon sehr einfach ins Finale. Ich weiß, man darf das, man muss immer aufpassen, wie man das letztendlich ausspricht. Aber ja, es war, die Ukraine war wahrscheinlich das größte Geschenk, was du in dem Viertelfinale bekommen kannst, also auch von der Qualität her. Jetzt hast du die Dänen vor der Brust. Und ich würde jetzt allerdings dieses 4-0, das Ergebnis nicht so hochhängen und die Engländer in den
Richtig, gebe ich euch beiden vollkommen recht. Vor allem, wenn man sich mal die Entstehung der Tore anguckt, da waren, glaube ich, dreimal Unstimmigkeiten im 5-Meter-Raum. Von 4 Toren sind 3 Tore durch Kopfbälle entstanden, wo mehr oder weniger kaum Gegenwehr war der ukrainischen Defensive. Und ja, zu allem Überfluss oder beziehungsweise Jordan Henderson erzielt dann auch sein allererstes Tor für England nach über 60 Länderspielen, vorher ohne Tor. Passte dann zu dem Abend und ab der 60. Minute hat man ja dann schon gesehen, dass die Engländer ordentlich durchgewechselt haben, in Verwaltungsmodus geschaltet haben und dann da auch schon angefangen haben, die Kräfte zu sparen für kommenden Mittwoch.
Und wie schätzt ihr das Halbfinale ein jetzt, England-Dänemark? Also ich glaube, die Engländer werden mehr zu verlieren haben als die Dänen.
Ja, sie spielen zu Hause. Ich glaube, es sind nach wie vor 60.000 Zuschauer zugelassen. Denen dürfen nicht einreisen aufgrund Corona-Beschränkungen. Das heißt, das Stadion wird wahrscheinlich zu 100% in englischer Hand sein. Ich habe selbst auch einen Arbeitskollegen, der ja richtig viel Geld bezahlt hat fürs Ticket, um die 500 Pfund. Die sind heiß, also nicht nur die Spieler, nicht nur das Team, nicht nur das Staff, sondern ich glaube, das ganze Land lechzt ein Stück weit nach dem EM-Triumph. Da wird auf jeden Fall am Mittwoch das Stadion brennen. Das wird mit Sicherheit eher den Engländern in die Karten spielen. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, einfach in dem Fall ist es einfach so, dass England, wir haben es im Vorfeld übrigens auch des Turniers auch, glaube ich, ganz detailliert analysiert, dass die einen großen Vorteil haben. Das ist die Breite im Kader. Es sind die fußballerischen Qualitäten, die sie in der Mannschaft haben. Und von daher gehen für mich die Engländer am Mittwoch definitiv weiter, auch wenn es für die Dänen dann letztendlich schade ist. Für mich persönlich in dem Spiel, wenn ich mich entscheiden müsste, welches Trikot ich tragen würde oder müsste, dann würde ich ein dänisches anziehen. Einfach weil die Geschichte so toll ist.
Ja, andererseits würde es natürlich auch passen, wenn gerade die Engländer jetzt durch den Heimvorteil die Europameisterschaft für sich entscheiden würden. Und ja, es ist das zweite Halbfinale nach 1996, wo sie ja noch bekanntlich gegen eine starke deutsche Mannschaft damals im Elfmeterschießen ausgeschieden sind. Ja, wenn natürlich für Southgate, wie sagt man dann, ja, fehlen jetzt eigentlich die Worte. Würde auf jeden Fall passen. Southgate damals verschossen, den entscheidenden Elfmeter.
Ich wollte gerade sagen, er schießt ja nicht
Nein,
selber.
er schießt nicht selber. Nein, nein, aber so würde sich dann irgendwie so ein bisschen Geschichte zumindest. Er ist jetzt der Trainer und zieht dann mit seiner neuen Mannschaft quasi dann ins Finale ein, was er damals als Spieler nicht geschafft hat. Würde auch irgendwie ein bisschen passen.
Ich glaube halt einfach, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, wenn du jetzt auch so mitbekommst, was von der Insel wieder rüberkommt, diese Euphorie, da entsteht, gefühlt war nach dem Sieg gegen Deutschland, war der EM-Titel ja jetzt schon fast perfekt. Und ich habe immer so das Gefühl, du musst als Engländer auch ein Stück weit aufpassen, weil du kannst auch am Samstag, sage ich, am Mittwoch auch eine böse Überraschung erleben. Und dann stehst du da und hast wieder eine richtig dicke Chance vertan. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Freude und Euphorie, die darf immer nie in Überheblichkeit und vielleicht auch diese leichte Arroganz überschwappen. Wisst ihr, was ich meine?
Aber ich glaube, da ist Gareth Southgate wirklich so, dass er die Spieler da alle, oder die Spieler wissen es, glaube ich, auch
Oder?
selber, die schwimmen da auch auf ihrer Welle des Erfolges und die wissen das, glaube ich, auch ganz gut einzuschätzen, wo sie momentan dran sind. Das wird am Mittwoch auf jeden Fall ein richtig klasse Spiel von zwei Mannschaften, die momentan auf dem Höhepunkt gerade sind und wird ein offener Schlagabtausch und ich denke, das bessere Ende werden aber letztendlich die Engländer für sich haben.
Ja, ist auch ein passendes Finale dann, Italien gegen England. Also das kann man sich auf jeden Fall ansehen.
Gut, dann gehe ich davon aus, dass wir jetzt beim zweiten Halbfinale sind und Sören hat ja seinen Tipp schon abgegeben.
Richtig, richtig.
Nachdem er im Übrigen vor ein paar Tagen noch die Spanier in den Himmel gelobt hat, nach ihrem 5:3 gegen Kroatien.
Ja, aber gegen Italien wird es trotzdem nicht reichen.
Tobi?
Ja, es wird einfach interessant zu sehen sein, wie die beiden Mannschaften das Spiel angehen. Also wie würde ich jetzt ein Spiel angehen als Trainer von Italien? Weiterhin volle Kapelle, ziemlich offensiv oder verfalle ich mal wieder in den alten Catenaccio? Ich tue mich da extrem schwer, das Spiel einzuschätzen oder ob es wirklich bis ins Elfmeterschießen geht. Also was ich bis jetzt von den Italienern gesehen habe, gerade offensiv dieses schnelle Umschaltspiel, dieses frühe Pressing auch häufig, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Allerdings auch der Ballbesitzfußball von Spanien lässt sich auch wirklich gut angucken. Ist ein 50-50-Spiel.
Also ich glaube, wenn dich ein System bis ins Halbfinale der EM bringt, dann stellst du das nicht mehr um.
Rückst du nicht davon ab, ne?
Auch
Ja.
nicht, wenn der Gegner Spanien heißt. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Spanien ist für mich begünstigt durch den Spielplan, durch den Kalender entsprechend bis ins Halbfinale vorgedrungen. Ich glaube, da können die extrem glücklich sein. Für mich die Mannschaft auch, die jetzt das erste Mal auf den richtigen ja, Brocken trifft. Und da einfach nichts mehr entgegenzusetzen hat. Und für mich wird es auch meines Erachtens eine ganz klare Sache. Die Italiener werden das ziemlich souverän runterspielen. Ein Stück weit auch, wie sie es phasenweise gegen die Belgier gemacht haben. Und für mich gehen die Italiener da durch und wir haben das Finale Italien gegen England. Und da werden wir dann mit Sicherheit beim nächsten Mal auch nochmal drüber eingehen. Aber die Spanier haben das große Glück. Ich glaube, wenn du bis ins Halbfinale vorgedrungen bist und dann nach Hause fahren musst, dann ist dir zu Hause keiner böse. Letztendlich haben die auch eine relativ junge Mannschaft beisammen, die mit Sicherheit nächstes Jahr auch nochmal ein Stück weit mehr wachsen und reifen wird. Das heißt, da wird es kein böses Blut geben und auch die Berichterstattung wird okay sein. Von daher aber für mich die Spanier einfach das Maximum erreicht und gegen Italien einfach an der Reihe den Kürzeren zu ziehen.
Also schieben wir den Italienern auf jeden Fall, so höre ich da zumindest raus, die Favoritenrolle zu. Und Spanien hätte in dem Sinne eigentlich nicht zu verlieren können, frei aufspielen.
Ich meine, sie werden ja
Ja,
versuchen,
weiß ich nicht.
was sie immer spielen mit Ballbesitz und allem drum und dran. Aber für mich war das halt einfach für euch ja, für mich absolut nicht. Dieser Ballbesitzfußball, den hat beispielsweise auch Louis van Gaal bei Bayern München gespielt, der hat für mich überhaupt gar keine Aussagekraft. Letztendlich ist es eine Qualität, die sie haben, aber die für mich dann einfach in der Spitze nicht ausreicht, um gegen eine Mannschaft wie Italien als Sieger vom Platz zu gehen. Glaube ich nicht.
Ja, es wird, also ich bin auch nicht der Meinung, dass Spanien nichts zu verlieren hat, weil ich glaube, wenn du im Halbfinale stehst, willst du dann auch ins Finale kommen. Das wird wirklich spannend sein, wie du, Tobi, hast ja schon angesprochen, wie Spanien die Sache angeht. Also es wird ein spannendes Spiel. Ich glaube, da sind wir uns wirklich einig.
Ich höre jetzt aber schon leicht die Unsicherheiten bezüglich deinen Italienern. Vielleicht sollten wir weiterreden über die Spanier.
Nein, nein, also ich bin eigentlich relativ entspannt. Nein, nein, relativ entspannt. Ich habe ja noch das
Vielleicht wird noch
Italien-Trikot schon die
umgeschwenkt.
ganze Zeit eigentlich.
Okay, gut, dann sind wir mit der Europameisterschaft bis dahin erstmal soweit durch. Und ja, die Bundesliga-Saison startet in gut einem Monat mit der ersten Runde im Pokal. Da ist heute die Auslosung, oder ist gerade momentan noch dran.
Lies doch mal ein bisschen was vor von der Auslosung. Ich weiß fast gar nichts, außer einem Spiel.
Wir haben die erste, pa der FC Bayern München muss zum Bremer e.V. Dann haben wir noch, welches Spiel hatten wir denn noch auf der Karte? Hat es gerade einer offen? Die läuft ja gerade.
Ja, Bochum gegen den Wuppertaler Sportverein. Also
Und dann sind wir
kleines
direkt
Derby, würde ich schon
raus,
fast sagen.
oder? Direkt raus gegen Wuppertal. Krass.
Ja, Bayern scheidet gegen den Bremer SV aus, habe ich richtig verstanden?
Oh, guck mal, ich habe es offen. Die Dortmunder, die dürfen nach Wiesbaden. Die Gladbacher spielen in Kaiserslautern.
Auch ein schönes Spiel, wenn man so an früher zurückdenkt.
Ich gebe mir mal eine Sekunde, ich gucke mal, ob es ein richtiges Topspiel in der ersten Runde gibt. Wir haben Magdeburg, St. Pauli. Naja. Lok Leipzig, Leverkusen, oh, die Fortuna aus Düsseldorf in Oldenburg. Aber so ein richtiges Topspiel sehe ich jetzt nicht. Sollen wir mal kurz die Top-Mannschaften durchgehen? Die Bayern in Bremen beim Bremer SV. Die Dortmunder spielen in Wiesbaden. Die Bochumer in Wuppertal. Die Mainzer spielen in Elversberg. Der große Hamburger SV in Braunschweig. Die Kölner in Jena. Die Frankfurter spielen in
Und
Mannheim.
das wird ein heißes Spiel werden, auf jeden Fall.
Und die Hertha spielt in Meppen. Aber so sehe ich jetzt den Schlager
Dann haben wir
schlechthin.
aus der dritten Liga, hatte ich gerade noch, Türkische München Spiel gegen Union Berlin. Hätten wir noch.
Wir haben noch die Leipziger in Sandhausen. Naja, gut.
Gut, also eigentlich sagen wir jedes Jahr, eigentlich dürfte keine Überraschung passieren und wahrscheinlich ist wieder der ein oder andere Bundesligist, der vor Saisonstart dann schon wieder, ja, schon wieder ausgeschieden ist und schon wieder Theater ist, doch schon vor dem ersten Spieltag. Aber Ja, um dem entgegenzuwirken, haben wir ja auch die Transferperiode momentan am Laufen. Dann können die Vereine ja schon mal ein bisschen sich aufstellen. Und lass uns doch mal ein bisschen bei dem einen oder anderen Verein vorbeischauen, was sich da so getan hat. Ich denke, beim FC Bayern hat sich soweit eigentlich alles über die Presse mehr oder weniger verteilt. Jeder hat es mitbekommen. Upamecano ist gewechselt von Leipzig und einige Abgänge mit Alaba, Martinez. Boateng ist momentan noch vereinslos. Und ja, wen hätten wir denn noch? Wie sieht es in Dortmund aus?
Ja, die Dortmunder haben das gemacht, was sie immer mal wieder die letzten Jahre gemacht haben. Sie haben jemanden verkauft für sehr viel Geld. In dem Sinne war es ein Transfer, der letztendlich auch nicht mehr überraschend war und eigentlich auch hätte letztes Jahr schon stattfinden können. Jadon Sancho für ja, irgendwas zwischen 85 und 95 Millionen zu Manchester United. Ist mit Sicherheit auch für die Bundesliga. Abgesehen mit dem Transfer von Silva, wo wir vielleicht auch nochmal gleich darauf eingehen, bis dato würde ich sagen, der Top-Transfer. Ich bin auch ganz schwer der Meinung, dass die Dortmunder zumindest einen großen Teil dieser Ablösesumme auch wieder reinvestieren in den Kader. Von daher glaube ich, dass der Stein jetzt erst ins Rollen geraten ist.
Ja, ich glaube, das kann man generell über den Transfermarkt sagen, dass viele Vereine noch gar nicht so aktiv geworden sind. Wird wahrscheinlich wirklich erst in den nächsten Wochen relativ spannend werden. Was vielleicht noch zu Erling Haaland? Meinst du, er geht noch oder bleibt er die Saison definitiv?
Haaland bleibt hundertprozentig. Ich glaube, die Dortmunder werden alles tun und auch jedes Angebot, was auch da nur ansatzweise in den Bereich kommt, was interessant sein könnte, für die Dortmunder werden die abschmettern. Er ist das Gesicht oder er muss das Gesicht sein für dieses Jahr. Abgesehen davon, was Watzke auch versprochen den Fans, dass die Mannschaft sich nicht auf sehr vielen Positionen oder von diesen Topstars nicht sehr viele gehen werden. Bei Sancho hat sich es ein bisschen angedeutet, weil er da eben im Vorfeld auch mal in einem Interview meinte, dass es Gespräche gegeben hat. Bei Haaland sieht es anders aus und meines Erachtens würden die Dortmunder ein Stück weit ihr Gesicht verlieren, wenn sie diesen jetzt oder wenn sie Haaland auch noch abgeben würden.
Ja, du hast ihn gerade schon angesprochen, Fabi, den Silva-Transfer nach Leipzig. Sören, ich denke, da hat Leipzig sich auf jeden Fall sehr gut vor dem Sturm verstärkt.
Ja, also ich hatte so das Gefühl, die starten jetzt wirklich einen großen Angriff auf die Bayern. Mit Jesse Marsch, ja, einem neuen Trainer, der die RB-Philosophie wirklich verinnerlicht hat. André Silva, ja, ein absoluter Königstransfer in 57 Bundesligaspielen, 40 Treffer. Also der würde perfekt, glaube ich, auch zu dem Leipziger Spiel passen. Also das ist wirklich ein absoluter Kracher jetzt schon in der Anfangsphase von der Transferphase.
Kann mir mal jemand erklären, warum Silva ausgerechnet zu Leipzig wechselt und warum war da kein anderer Top-Verein aus Europa an ihm dran?
Das habe ich mich auch gefragt, vor allem weil die Ablöse von 23 Millionen, die ja wohl auch festgeschrieben war, jetzt für den Spieler, der die letzten 2 Jahre wirklich gut performt hat in Frankfurt, eigentlich relativ gering ist. Wundert mich allerdings auch. Wollte Champions League spielen, spielt er ja mit Leipzig, aber ich hätte es auch eher Richtung Spanien oder England gedacht, dass es dahin geht.
Ja, ich habe mir die Gerüchte mal zu André Silva angeschaut und also in den letzten Wochen war da eigentlich nicht mehr viel los. Anfang Juni wurden noch Atletico Madrid und Manchester City gehandelt. Aber sonst so groß, also was zumindest in den Medien drin war, kein großer Verein mehr in den letzten paar Wochen. Also scheint er sich. Ja, bitte.
Ja, aber der Kerl schießt 29 Tore in der Bundesliga und spielt eine Saison wahrscheinlich, die du besser in dem Team mit dem Verlauf gar nicht hättest spielen können. Und dass da keiner rangeht an ihn und letztendlich Leipzig meines Erachtens, ich glaube, Tobi, wie viel waren es?
21 waren
23?
es, ja. Es sind Schnäppchen.
Ja,
Richtig,
fast ein
richtig.
Schnäppchen in der heutigen Zeit.
Ja, ist schon komisch. Irgendein Manager sprach die Woche auch davon, mehr oder weniger alle Ligen warten darauf, dass sich was in England tut. Ja, ist richtig. Allerdings müssen da die Top-Vereine auch erstmal noch ein bisschen Platz schaffen in den Kadern. Also ich denke mal, so in 2 Wochen wird da das Transferkarussell richtig Tempo aufnehmen.
Ja, und spannend wird es dann wirklich sein, auch kurz die Stürmer-Diskussion, sage ich mal, in Leipzig geht ja schon los, was dann aus Alexander Sørloth wird, ob er dann den Verein nach einem Jahr wieder verlässt. Also da werden wir in den nächsten Wochen sicherlich einiges noch über einiges sprechen können.
Jetzt haben wir gerade über Silva gesprochen, kommen wir noch zu einem anderen Mittelstürmer, den wir eigentlich, glaube ich, sind wir alle drei einer Meinung, ziemlich gut finden, der in den letzten 2 Jahren auch ziemlich stark gespielt hat, ist Wout Weghorst in Wolfsburg. Der soll wohl bleiben, habe ich zumindest so mitbekommen. Oder?
Ja, ich glaube, Champions League würde er sich auch nicht entgehen lassen. Ne? Er ist in Wolfsburg im Prinzip gesetzt. Und da wäre er eigentlich schon blöd, wenn er den Verein verlässt.
Die Frage wäre halt, wer letztendlich auch als Interessent letztendlich da auf dem Markt auftritt von ihm. Ich glaube, diesen Typ Mittelstürmer, den suchen ja auch nicht alle Mannschaften. Er spielt bei einem Club, der Champions League spielt. Ich glaube, er wird mit Sicherheit auch einen recht ordentlichen Vertrag dort haben, sonst wäre er nicht dort. Von daher glaube ich, dass er da auch ganz gut aufgehoben ist und die Wolfsburger auch tunlichst zusehen sollten, dass sie den auch halten können.
Ja, zum Thema Halten fällt mir dann noch direkt der nächste, um das zu komplettieren. Aller guten Dinge sind 3. Noch ein Top-Stürmer der Bundesliga, André Kramaric in Hoffenheim. Hat, glaube ich, keine Eigenwerbung jetzt bei der Europameisterschaft für sich betrieben. Da kursieren die ein oder anderen Gerüchte in Richtung Italien. Die Mailänder Clubs sind da wohl interessiert. Aber alles in allem deutet viel darauf hin, dass er auch weiterhin für die TSG auf Torjagd gehen wird.
Gibt es denn bei der TSG, ich sehe ja, wenn ich an Hoffenheim denke, sehe ich viele Transfers, die letztendlich einfach nur aus oder auf Talente aus sind. Und die Frage ist, ob da noch irgendwas zu erwarten ist, was mehr Erfahrung bringt als, ich glaube, Angelo Stiller oder Stiller von den Bayern aus Fürth kam, glaube ich, Raum sozusagen für den Umbruch.
Und richtig und gefühlt zum 15. Mal kehrt Sebastian Rudi nach Hoffenheim zurück, der ja seinen Vertrag auf Schalke aufgelöst hat. Da können die Schalke auch froh sein, dass da einiges an Gehalt sparen können. Also alles, was man so liest und mitbekommt, ist der Kader der TSG eigentlich mehr oder weniger komplett, haben keine Abgänge, außer 2 Leihspieler, die jetzt nur ein halbes Jahr da waren. Und alles in allem, Baumgartner ist in Gesprächen mit englischen Vereinen, beziehungsweise kursiert immer mal wieder ein Gerücht, aber da ist auch nichts wirklich Heißes dran. Ja, und ja, das war es eigentlich bei der TSG schon. Da wird sich nicht viel tun. Gibt es sonst noch irgendeine Mannschaft, wo er drüber sprechen wollt, beziehungsweise wo er sagt, da ist ein Transfer, der ist gar nicht mal so schlecht gelaufen?
Ja, vielleicht den Big City Club. Hat immer Bock. Big City Club. Gibt's immer was.
Ja, über die Hertha gibt es immer was zu erzählen. Jetzt spätestens nach der Ankunft von Kevin Prince Boateng, da werden sicherlich noch einige Stories kann man sicherlich noch eine Stories über erzählen.
Ja, dann frage ich jetzt mal, also für alle Zuhörer ist es so, dass wir haben uns die Bundesliga, die 18 Mannschaften haben wir uns aufgeteilt. Jeder hat 6 von uns. Der Big City Club ist Gott sei Dank einer meiner Clubs. Es gibt ja jeden Tag gefühlt irgendeine neue Nachricht über die Hertha. Frage an euch beiden, kann mir aus sportlicher Sicht jemand diesen Transfer erklären?
Also, ich versuche es mal, zumindest aus meiner Sicht, irgendwie glaubwürdig rüberzubringen. Freddy Bobic, neuer Sportvorstand in Berlin, hat schon in Frankfurt mit Boateng zusammengearbeitet, schätzt seine Führungsqualitäten auf und neben dem Platz. Dann Khedira hat, glaube ich, seine Karriere beendet, wenn ich da richtig informiert bin. Und ich denke mal, dass Boateng so in etwa die Rolle, die Khedira jetzt das letzte halbe Jahr in Berlin hatte, so ein bisschen einnehmen soll und wird. Ja, mal gucken, wie viele Spieler machen wird. Ist er jetzt aus Monza gekommen, ist nicht aufgestiegen dort. Und ja, ich denke, wenn er fit ist, würde er der Mannschaft
Ja,
auf jeden Fall noch weiterhelfen, allein durch seine
ich
Erfahrung.
sehr gern blau-weiße Trikots. Vielleicht noch ein Kommentar zu.
Ja, also auch schon letztes Jahr, ich tue mich generell schwer mit dem Kader. Also ich weiß nicht wirklich, wofür Hertha steht. Also das kannst du vielleicht besser erzählen. Du hast dich ja jetzt intensiv damit beschäftigt, aber da sind ja wirklich so viele gute Spieler auch drin. Nur irgendwie hat man so das Gefühl, dass viele auch nicht
Also
zusammenpassen.
es ist ja genau das, was wir Ende der Saison eigentlich auch schon gesagt haben. Der Trainer passt nicht zur Mannschaft, die Mannschaft passt nicht zum Trainer, das System ist nicht das Richtige. Und was ich halt immer, ja, oder womit ich am meisten eigentlich immer ein Problem habe, ist, hat die Hertha ja jetzt mit Khedira eigentlich auch schon probiert. Er wurde als sozusagen Führungsspieler, Heilsbringer im Winter angekündigt. Und was war? Mit Sicherheit alles, aber er war kein Spieler, der da letztendlich die Verantwortung auf dem Platz vor allem übernommen hat. Dafür war er zu viel verletzt und hat zu viele Spiele von der Tribüne aus geguckt. Und letztendlich ist es für mich ein Transfer, der überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Null, weil da gibt es andere Jungs in dem Kader, die man dann eben auch mal in so eine Rolle rein setzen muss, die dann eben einfach auch mal auf dem Platz die Verantwortung übernehmen muss. Und wenn die Hertha nicht langsam anfängt, auch systematisch sich eine Mannschaft zu bauen, die mit dem Trainer zusammenarbeiten kann, beziehungsweise auch ja, da versucht, eine gewisse Homogenität letztendlich reinzubringen, dann wird die Hertha nie den Anspruch erfüllen, den sie selbst an sich haben. Und das ist eigentlich schade, sehr schade. Zu allem, weil es ja ein Verein ist, der zumindest über die finanziellen Mittel zumindest im Moment verfügt. Und da geht bei mir und meiner Meinung eben auch ziemlich weit Anspruch und Wirklichkeit auseinander.
Wie bewertest du den Transfer von Suat Serdar? Ich meine, die im zentralen Mittelfeld, da haben sie ja im Prinzip ein Überangebot mit Toussaint, Askasiba, jetzt Boateng kann ja auch zentral spielen. Also der Transfer hat sich für mich auch.
Ja, aber das ist es ja genau, was ich gerade sage. Musst du den
Ja,
jetzt
genau,
unbedingt
ja, sehe ich
verpflichten?
ähnlich, ja.
Ist es nicht die, welche Spieler habe ich jetzt schon aktuell im Kader? Das kostet mich jetzt auch wieder Geld. Hätte ich dieses Geld vielleicht nicht woanders investiert, speziell in der Defensive, wo ich der Meinung bin, dass man bei der Hertha mit Sicherheit irgendwo einen Ansatz finden würde. Und das ist genau das, was ich sage. Und jetzt kommt mit Bobic jemand, der versucht, da frischen Wind reinzubringen. Und dann verpflichtest du so jemanden, der automatisch aufgrund seiner Persönlichkeit eben auch diesen Platz in der Kabine einnimmt. Aber was passiert, wenn der Körper nicht mehr mitmacht? Beispielsweise, dann hast du da jemanden, der letzte Saison schon meines Erachtens, vielleicht kann jemand mal parallel bei Transfermarkt.de in die Statistik reingehen, aber meines Erachtens war ziemlich verletzungsanfällig. Und wenn er fit ist, dann muss er spielen und nimmt jemanden den Platz weg, der sich jetzt einfach im Laufe der Saison hätte entwickeln können als Führungsfigur.
Ich glaube, bei Hertha ist das Problem, hat letztes Jahr einfach die Erfolgserlebnisse gefehlt, weil, wie Sören es auch schon gesagt hat, da ist eine Mannschaft da, wo so viel Potenzial drin steckt. Wenn die einmal in Schwung kommen, dann glaube ich schon, dass die auch mal eine wirklich lange Serie mal starten können. Ich erinnere mich da noch an eine Saison, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, mit Pantelic und Voronin, wo sie, glaube ich, am Ende der Saison ist ein bisschen die Luft rausgegangen, sind sie Dritter oder Vierter geworden. Da hat es auch irgendwann Klick gemacht innerhalb der Mannschaft und die haben Spiele am Stück gewonnen, also ruckzuck. Und das muss da jetzt einfach auch mal passieren. Die Qualität ist auf jeden Fall da. Die Offensive ist richtig gut. Bestückt mit klasse Spielern, hinten die Verteidigung, auch erfahrene Spieler, junge, talentierte Spieler. Müssen wir uns mal überraschen lassen, wie das jetzt zur neuen Saison wird.
Ja, Tobi, du sagst es, aber das war letzte Saison genauso.
Richtig, genau, das war letzte Saison genauso. Richtig. Aber wenn man einmal, wir kennen es ja auch alle, wenn du einmal mit Ambitionen startest in der Saison und dann kommt das erste Spiel, sagst du, okay, kann passieren, war Auftakt und dann kommt das zweite und das dritte, dann kommt noch Pech dazu und hin und her und zack, dann bist du in dieser Abwärtsspirale und Hertha hat ja zum Schluss dann auch, wissen wir ja alle, noch Glück gehabt, ne? Also wird interessant sein bei Hertha. wie sich das da entwickelt, das Projekt Bobic. Ein anderes Projekt, wo ich sehr gespannt bin, ist in Gladbach mit Neutrainer Adi Hütter. Ich weiß nicht, Fabio oder Sören, wer die Gladbacher hatte. Gibt es da irgendwie?
Ich habe die Gladbacher, ja. Die habe ich und da bin ich wirklich mal gespannt, was sich da auch in den nächsten Wochen tut. Haben sich noch ein bisschen zurückgehalten, haben nur einen relativ jungen Franzosen verpflichtet aus Toulouse, Kouadi Kouané für 9 Millionen und mit Joe Scully aus New York, also auch ein junger Spieler. Da wird sicherlich noch, ja, also da wird sicherlich noch ein bisschen mehr bei rumkommen. Und da wird man einfach mal sehen, was Adi Hütter mit Max Eberl, die werden da sicherlich noch den ein oder anderen Spieler aus dem Hut zaubern.
Fabian, noch ganz kurz, ich habe mal nachgeschaut, Boateng letztes Jahr 24 Spiele gemacht, allein bei 10 Spielen nicht im Kader gewesen.
Die spielen ja, glaube ich, Serie B, die haben doch da 38 Spiele oder keine Ahnung, wie viele Spiele die da haben, oder? Kann das sein?
Es waren 38 Spiele, richtig, ja.
Ja, da ein Großteil zumindest. Hat der da nicht sogar auch mit dem wahnsinnigen Balotelli zusammen?
Mit Balotelli hat er zusammengespielt, ja.
Die sind trotzdem nicht aufgestiegen?
Nee, sind nicht aufgestiegen.
Schau, Interesse halber, wer ist denn dann aufgestiegen aus der Parma, oder? Klar, Parma.
Da ist es ja ganz kompliziert da in Italien, die verschiedene Qualifikationsrunden spielen und dann nochmal gegeneinander und so. Das ist ganz speziell in Italien zwischen Serie B und C, ist dann auch nochmal alles kreuz und quer. Venezia ist aufgestiegen, aber ist eine andere Geschichte für sich. Wer juckt noch unter den Fingernägeln? Wen haben wir denn noch? Union Berlin habe ich mir vorgenommen. Union Berlin, ja, viele unbekannte Spieler verpflichtet, insgesamt 11 neue Spieler geholt. Die interessantesten Spieler kann ich euch jetzt nur mal mit auf den Weg geben, die man so, wer unter anderem Vogelsanger, der von Bielefeld kommt, der vorne für den Sturm vorgesehen ist. Und ansonsten ein Polen, den sie aus Lech Posen geholt haben. Er hat jetzt auch die Euro gespielt als linker Verteidiger. Ansonsten viele Abgänge. Christian Gentner hat die Karriere nicht beendet, allerdings ist er nach Luzern gegangen, in die Schweiz. Und zurück nach Liverpool gehen Loris Karius und Avoni. Und ja, in Berlin muss man sich mal überraschen lassen, was da so passiert.
Ja, ich glaube, wir warten alle auf diesen einen Dominostein, der fällt, ja, weil im Moment ist ja wirklich noch ein bisschen tote Hose auf dem Transfermarkt und das wird sicherlich nach der Europameisterschaft auch ein bisschen Fahrt aufnehmen, das Ganze.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Dortmunder werden auch versuchen, ihr Geld noch irgendwo in der Bundesliga unterzubekommen. Genauso wie der ein oder andere Verein mit Sicherheit auch noch tätig werden wird. Letztendlich wird es aber wahrscheinlich erst richtig heiß werden in den nächsten 2-3 Wochen.
Kurze Tendenz, jetzt wo du die Dortmunder nochmal angesprochen hast, Fabi, ich weiß von Gesprächen mit dir, du bist ein großer Fan von der Wolfsburger Innenverteidigung. Lacroix, meinst du, den kann Jörg Schmadtke in Wolfsburg halten oder würde er da den Millionen aus Leipzig dann doch, würde doch schwach
Ach so,
werden?
Achso, ich dachte jetzt, du fragst, ob die Dortmunder Interesse an ihm haben, aber ich glaube, die sind eher an dem St. Justus aus Mainz, sind die, glaube ich, interessiert.
Ja, es hängt wohl damit zusammen, dass wenn Lacroix wechseln würde nach Leipzig, dass Leipzig wiederum eventuell Marcel Halzenberg dann abgeben würde, der wohl gerne oder die Dortmunder gerne Halzenberg holen würden.
Ja, wie gesagt, dann sind wir genau an dem Punkt, was wir eben oder was Sören eben angesprochen hat. Das ist genau dieser Stein, der fallen muss, dass alle andere fallen. Ich glaube, irgendjemanden wird es dann letztendlich treffen, Lacroix und auch von Mainz. Wie spricht man den richtig aus?
Saint-Just.
Okay, sehr gut. Genau, das sind mit Sicherheit die zwei heißesten Wechselkandidaten im Sommer und da werden die Leipziger sowohl als auch die Dortmunder mit Sicherheit involviert sein.
Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was da so die nächsten Wochen noch so auf dem Transfermarkt passieren wird. Wir freuen uns jetzt erstmal auf den Dienstag, auf den Mittwoch, auf die Halbfinalspiele. Wir gucken dann einfach mal, wann wir uns das nächste Mal dann zusammenschalten, um dann über die Halbfinals und das bevorstehende Finale zu sprechen. Ja, ansonsten danke, Jungs. Schönen Abend euch noch. Und dann hören wir uns die Tage.
Danke.
Bis dahin.
Ciao,
Ciao, ciao.
Jungs. Tschö.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.